Und der Krankheitsgewinn von Erwachsenen ist einfach, sich erstmal auf ihren Tinnitus zu beziehen und zu sagen, oh, ich kann leider nicht, mein Tinnitus ist heute so laut oder ich muss so aufpassen. Und denen wird dann klar, dass sie quasi diesen Tinnitus eigentlich loslassen könnten, wenn sie ihn nicht mehr dafür hernehmen müssen.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auch an diesem Freitag wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, es geht euch gut, dass ihr an einem schönen Ort seid, dass ihr den Sommer genießt, wenn ihr diese Folge denn im Sommer anhört. Und ich freue mich, dass ihr euch die nächste Stunde schenkt und euch mit den Themen beschäftigt, die euch wirklich am Herzen liegen und die euch vielleicht sogar betreffen, wie zum Beispiel das in dieser Woche. 10-15% aller Erwachsenen in Deutschland leiden an einem Tinnitus. Die Dunkelziffer dürfte wie so oft deutlich höher sein. Weltweit, so eine Zahl aus dem Jahr 2022, sind es sogar 740 Millionen Betroffene. Bleibt das Geräusch im Ohr länger als 3 Monate, gilt der Tinnitus als chronisch. Und nicht wenige Menschen müssen zwangsläufig irgendwie lernen, damit zu leben. Die Ursachen sind wie häufig multifaktoriell. Stress kann ein Auslöser sein, aber auch ein Hörsturz, ein Trauma, bestimmte Medikamente oder auch eine andere Erkrankung, bei der das zermürbende Rauschen oder Pfeifen in den Ohren eine Begleiterscheinung ist, können der Grund sein. Besonders in der Nacht, wenn im Außen alles still ist, können die Betroffenen vor den Tönen im Kopf nicht mehr flüchten und leiden dann nicht nur zusätzlich unter Schlafstörungen, sondern landen häufig in einem Zustand tiefer Verzweiflung, weil sie sich allein fühlen und auch nicht immer unbedingt auf Verständnis stoßen. Eine von ihnen war Annette Nowak. Auch ihr machte das Pfeifen in den Ohren das Leben lange schwer. Heute begleitet sie Menschen auf ihrem Weg, den Tinnitus nach und nach loszulassen. Wie ihr das gelungen ist, wie sie heute Menschen helfen kann, darüber hat sie ein persönliches Buch geschrieben und darüber sprechen wir in der kommenden Stunde. Herzlich willkommen, liebe Annette Nowak.
Hallo, grüß dich, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ich freue mich sehr, dass wir über ein Thema sprechen in der kommenden Stunde, das so unendlich viele Menschen in Deutschland betrifft. 10-15%, aber die Dunkelziffer ist höher, oder?
Die Dunkelziffer, denke ich, ist wesentlich höher, ja. Und ich denke, es gilt ja auch nochmal zu unterscheiden bei den Zahlen. Also nicht alle Betroffenen leiden auch wirklich unter ihrem Tinnitus. Und da spielt eine ganz, ganz große Rolle, wie die geleitet werden. Also wie die vom HNO-Arzt zum Beispiel, der ist ja die erste Anlaufstelle, dann weitergeleitet werden, um mit dem Tinnitus gut umgehen zu lernen dann.
Man lernt dann damit zu leben.
Man lernt zu leben, ja, es ist eigentlich viel mehr. Man lernt oder bringt seinem Gehirn bei, den Tinnitus links liegen zu lassen. Und er spielt dann im Leben tatsächlich kaum mehr eine Rolle. Also wenn man sagt, man lernt mitzuleben, es hört sich für mich immer so schwer an. Und ich bin ja selber betroffen und mein Tinnitus spielt überhaupt keine Rolle mehr. In meinem Leben.
Du hast ein wunderbares Buch geschrieben, das einen tollen Ritterschlag gleich im Vorwort bekommen hat. Darüber sprechen wir aber noch. Und das Thema Neurowissenschaft, Neuroplastizität spielt tatsächlich auch beim Tinnitus eine große Rolle. Ist ja auch mein persönliches Lieblingsthema, weil es einfach so unendlich viel Hoffnung und Zuversicht birgt. Aber bevor wir starten, möchte ich natürlich, wenn du magst, mehr von dir erfahren und von deiner Geschichte hören. Was in deinem Leben losging, als du 32 Jahre jung warst und plötzlich war die Welt nicht mehr so, wie sie vorher war?
Also bei mir war es mit einem Examen, also auch stressbedingt. Und erst viel später habe ich mitgekriegt, dass meine Ohrfähigkeit, also meine Hörfähigkeit durch eine Otosklerose nachlässt, die lange nicht diagnostiziert wurde. Und ich bin da auch erstmal in ein wahnsinniges Loch gefallen, weil ich ja auch das Hören brauche in meinem Beruf und habe tatsächlich damals erstmal eine Schleife gedreht und gedacht, das geht nicht mit Tinnitus. Und habe eine Leitung von einem Kinderkurheim erstmal übernommen am Timmendorfer Strand und habe dann aber allmählich gemerkt, dass ich damit hinkomme. Also ich habe natürlich auch wahnsinnig viel unternommen, was man damals so gemacht hat, was alles nichts nutzt. Und habe irgendwann aufgegeben, ihn zu bekämpfen tatsächlich. Und habe angefangen, ja lange Spaziergänge in der Natur zu machen und mich so in mir wieder zu finden. Mhm. Und habe dann auch gesagt, nee, meine Liebe gilt der Therapie, der psychologischen Beratung, habe das da wieder aufgegeben, bin zurückgezogen quasi. Und habe hinterher gedacht, wie einfach es ist, wenn man nicht in die falsche Richtung rennt, quasi. Mhm. Also nicht gegen ihn ankämpft, sondern den Körper quasi für sich gewinnt, ihn zu tolerieren.
Mhm. Also du stecktest mitten im Examen, du hattest hohen Stress, ja, und es gab aber noch eine Grunderkrankung.
Genau.
Warum wurde die so lange nicht diagnostiziert?
Ja, das ist tatsächlich die große Frage. Also es wurde Mittelohrschwierigkeit oder, also ist es ja. Und erst als ich in einer Klinik dann mal war, und das war auch tatsächlich Fügung. Also ich bin fast entlassen worden. Da hat der Chefarzt darauf bestanden, dass nochmal ein Hörtest bei mir gemacht wird, weil der das wohl irgendwie geahnt hat, dass ich fehldiagnostiziert bin. Und dann haben die Regler wirklich bis zum Anschlag aufgedreht und dann konnte ich hören und damit war die hinfällig, die Diagnose. Und ich habe viele Wechsel von HNO-Ärzten, auch weil ich in anderen Städten gelebt habe. Und die haben, glaube ich, einfach immer nur so aufs Blatt geguckt und das übernommen von dem Kollegen, was wirklich hätte wirklich sehr tragisch enden können. Ich hätte ertauben können.
Mhm.
Na? Und dann gab es natürlich eine Riesenwende. Also ich wurde operiert hier in München. Und bin da auch noch unwahrscheinlich dankbar, weil das der damalige Chefarzt gemacht hat, der sehr, sehr versiert drin war. Also weil die OP ist auch nicht ohne. Und dann begann einfach ein völlig neues Leben. Also die hörende Welt war wieder da. Ich war frei zu wählen, was ich beruflich mache. Und bin über meinen Weg natürlich auch drangekommen. Ich möchte Menschen begleiten, ihnen helfen, die auch Tinnitus in ihrem Leben haben.
Wie alt warst du da bei der Operation?
35 war ich, genau. Und es wurde nach und nach gemacht, weil man immer guckt, ob erstmal ein Ohr das gut hinkriegt, dass man nicht das Risiko des Ertaubens dann hat, was heute aber nicht mehr so hoch ist, weil die Technik, die Operationstechniken da einfach viel besser sind schon.
Was wird da gemacht?
Da wird, also bei mir war das eines der Gehörknöchelchen, man hat ja Hammer, Amboss, Steigbügel und dieses erste Gehörknöchelchen war versteift, also es war verknöchert. Und gibt dann die Schallleitung nicht mehr wirklich vom Außenohr weiter zum Innenohr, also zur Hörschnecke, wo die Nerven ja sitzen, die das dann umwandeln in elektromagnetische Impulse, die zum Gehirn dann gehen.
Mhm.
Und wenn das völlig versteift, also hat man kaum noch eine Chance.
Mhm. Ne? Das Ohr ist ein so faszinierendes Organ, mit dem auch ich mich in der Tiefe noch nie so richtig beschäftigt habe bis zu unserem Gespräch.
Mhm.
Und witzigerweise spielte es vor ein paar Wochen in meinem Leben eine große Rolle. Ist jetzt total off-topic, aber ich erzähle die Geschichte kurz, weil vielleicht betrifft sie auch mal irgendwann irgendjemanden. Und ich fand sie echt ein bisschen crazy und auch kurz ein bisschen furchteinflößend. Ich bin morgens wach geworden um 6. Ich war auf Mallorca bei meiner besten Freundin. Und wache auf, weil ich im linken Ohr ein Geräusch habe.
Mhm.
So ein Krick, 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 Krick. Und ich denke so, oh nee, bitte nicht, jetzt kein Tinnitus. Was ist denn jetzt los? Weil ich habe auch eine sehr ereignisreiche Zeit ja hinter mir.
Mhm.
Und dann dachte ich, erst habe ich mir das jetzt eingebildet, weil ich war so im Halbschlaf. Dann kam es wieder. Krick, 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 Krick. Und dann dachte ich, vielleicht habe ich irgendwie keine Ahnung. Vielleicht ist es nicht ganz sauber. Vielleicht gehe ich mal mit dem Wattestäbchen rein. Mit dem Wattestäbchen nichts, also es kam immer nur so mit langen Abständen, bin ich wieder ins Bett gegangen und plötzlich fährt mir ein totaler Schmerz ins linke Ohr. Und ich denke, was ist denn jetzt los? Ich mache die Geschichte ein bisschen kürzer. Ich bin dann aufgestanden zu meiner Freundin, haben gegoogelt, wo kann man auf Mallorca in die Klinik, was kann das sein? Ist es eine Mittelohrentzündung oder ist irgendwas kaputt oder was auch immer? Und irgendwann denke ich, oder ist mir ein Tier ins Ohr gekrabbelt?
Oh, ja.
Und dann habe ich gegoogelt und man findet grauenhafte Geschichten, wenn man das googelt, möchte ich euch sagen, von wirklich großen Tieren. Hier ist das Ende der Geschichte. Ich hatte ein Tier im Ohr.
Mhm.
Mir muss irgendwie eine kleine Fliege oder eine kleine Spinne, und ich nehme an, durch das Wattestäbchen ist die noch weiter rein ins Ohr und muss dann wohl irgendwie auf dem Trommelfell gesessen haben und das hat einfach wehgetan.
Ja.
Und dann saßen wir draußen beim Frühstück, waren schon auf dem Weg ins Krankenhaus und plötzlich zucke ich so zusammen und mache so, und die Claudia schaut mich an und sagt, was ist? Und ich so, ich glaube, jetzt ist es gerade rausgeflogen.
Oh je.
Und so war es dann auch.
Ja, ja. Und da es ja direkt am Trommelfell gesessen ist, ist es dann auch sehr laut.
Wahnsinn.
Ne? Und macht Geräusche, die man überhaupt nicht einordnen kann.
Also ich möchte das nur sagen, es muss nicht immer eine Krankheit sein. Es kann auch einfach eine kleine verirrte Fliege sein, die natürlich auch überhaupt nicht gefährlich ist, zumindest wenn sie dann wieder rauskommt. Aber also das Ohr ist irgendwie gerade bei mir im Feld. Und deswegen freue ich mich so, dass wir dieses Gespräch führen, weil wir uns im Alltag ja mit dem Ohr und wie es aufgebaut ist, nicht wirklich beschäftigen. Mhm. Ne?
Also ich würde da gerne auch anknüpfen.
Gerne,
weil,
unbedingt.
Ganz viele junge Menschen tragen ja diese Innenohr Musikhörgeräte.
In-Ears.
Mhm. In-Ears, genau. Und die erleben oft auch einen Tinnitus, weil sie einfach diesen Hörschmalz mit dem In-Ear nach vorne zum Trommelfell schieben. Und der sich dann über das Trommelfell legt und quasi die Hörfähigkeit dadurch natürlich auch beeinträchtigt wird und die nicht merken, dass sie ihre Dinger immer lauter stellen. Ja, und irgendwann gerät das Gehör so unter Stress, dass es anfängt ja in seiner Not da einen Ton, einen Tinnitus-Ton zu senden. Und das ist aber auch sehr schnell behebbar. Also die können natürlich zum HNO-Arzt gehen und diesen Ohrpropf da wieder entfernen lassen. Also und kriegen dann oft natürlich auch den Hinweis, die bitte nicht nonstop zu tragen, weil unser Gehör ist immer an. Mhm. Also anders als unsere Augen, die also auch in der Nacht sind wir auf Empfang, sage ich mal, was evolutionär einfach den Sinn hat, dass wir sofort Gefahren wahrnehmen können. Und wenn wir unsere Ohren permanent beschallen, also wir haben nicht so viel, wahnsinnig viel, ich glaube 3500 Hörzellen haben wir. Und wenn die kaputt sind, sind sie kaputt. Mhm. Ja, wenn die abknicken oder nicht mehr können, werden die nicht regeneriert.
3500, klingt nicht viel.
Das klingt nicht viel, nee. Und man hat auch Vergleiche gemacht, also dass in unseren ja sehr lärmigen Breitengraden eigentlich das Gehör eines 18-Jährigen schon dem eines eigentlich 36-Jährigen entspricht. Also das hat man wirklich auch mit Naturvölkern verglichen. Und ja, achtsam und liebevoll.
Super interessant, weil ich glaube nicht, dass das nur, also die In-Ears, die haben sich ja mehr oder weniger durchgesetzt bei vielen Menschen. Mhm. Ich nehme sie auch nicht mehr. Mhm. Ich schirme mich lieber ganz ab mit so Noise Cancelling und habe eher so Muscheln drauf auf den Ohren. Mhm. Aber das betrifft ja nicht nur junge Leute, sondern auch sicherlich ganz viele Hörerinnen und Hörer, die jetzt uns gerade lauschen.
Genau.
Vielleicht über In-Ears.
Vielleicht
über
In-Ears. Genau. Und ich bin auch gar nicht so der Fan beim Tinnitus quasi wieder Musik auf die Ohren zu spielen. Also manchmal holen die sich ja Meeresrauschen oder irgendwas, was beruhigt. Also das bitte sehr, sehr bewusst zeitlimitiert einsetzen und ja nicht über Nacht. Also viele machen das per Dauerschleife, dass das Ohr die ganze Nacht arbeiten muss. Also das heißt eigentlich immer Schallwellen in elektromagnetische Wellen umwandeln, über den Hörnerv dann ans Gehirn geht. Also das ist immer am Arbeiten dann. Und von der Technik her weiß man ja, dass man das quasi auf eine Stunde stellen kann und dann hört es auf. Und das kann wirklich hilfreich sein beim Einschlafen dann zum Beispiel, wenn da Probleme bestehen.
Was wir machen in der Nacht, welche Fallschirme, wie du sie liebevoll nennst, wir uns so installieren können im Alltag, da sprechen wir noch drüber. Mhm. Ich würde gerne noch mal kurz auf deine Geschichte zurückkommen zwischen 1932, um Gottes Willen, zwischen deinem Alter von 32, wo das Geräusch anfing. Was war das, ein Knistern oder ein Rauschen?
Ein Pfeifen? Rauschen und ein Brummeln.
Mhm. In so Hochtönen oder Mitteltönen kann man wahrscheinlich gar nicht sagen.
Also das ist so, dass sich das verändert, je nachdem, wie meine Hörfähigkeit nachgelassen hat. Mhm. Also weil diese Tinnitus-Töne, das ist ganz fantastisch irgendwie, setzen sich genau auf den Ton, der dir dann fehlt. Also wenn du im Sprachbereich einen hohen Ton nicht mehr hören kannst, schickt dein Gehirn quasi, guckt runter, wo ist dieser Ton? Und dein Gehör verstärkt dann genau diesen fehlenden Ton.
Der Körper ist so genial.
Der ist ein Wunderwerk.
Körper ist so
der
genial.
Der ist ein Wunderwerk, ja.
Immer auf Fehlersuche und dann, das ist die Lösung.
Ja, versucht eine Lösung, die aber dann letztendlich und keine Lösung ist.
Mhm. Ne?
Aber er tut sein Bestes.
Ja. Also du hattest dann bis zur OP eine ganz schöne Odyssee hinter dir und du schreibst in deinem Buch, du hast von Anfang an erstmal alles falsch gemacht.
Ja, ich habe alles probiert. Es wird ja so viel angeboten und damals wusste man einfach noch viel, viel weniger über Tinnitus wie heute. Und ich habe ja auch geschrieben, dass ich erstmal Gingo genommen habe, weil der Arzt mir das gegeben hat. Also Ärzte sind da auch sehr hilflos, weil sie können da nicht tatsächlich viel machen, wenn im Ohr nicht Mittelohrentzündung oder irgendwas ist. Ne? Und ich habe Musiktherapie gemacht, was damals noch was sehr Besonderes war. Also in einem Musiktherapiezentrum in Heidelberg, die sich dann Tinnitus mit auf die Fahne geschrieben haben. Ich habe Hörgeräte bekommen. Also ich glaube, ich habe kaum was ausgelassen. Also Akupunktur, ich habe mir das Amalgam aus den Zähnen nehmen lassen, also was ich auch immer noch empfehlen würde.
Wollte ich gerade sagen, das alles klingt jetzt im Ansatz erstmal nicht schlecht für den Körper und fürs Nervensystem.
Aber es hat letztendlich bei mir immer mehr Hilflosigkeit. Also jetzt habe ich schon das und jetzt habe ich schon so viel Geld ausgegeben und was jetzt? Ne? Mhm. Und erst diese, zu merken, okay, die Kapitulation, die machen wir ja nicht freiwillig, sondern die kam dann einfach. Und dadurch kam dann auch diese Wende in meinem Umgang mit dem Tinnitus. Und viele, also ich denke, bestimmt 70% der Menschen gehen immer noch diesen Weg, alles ausprobieren, was im Internet steht oder sich Apps runterzuladen oder welche verschrieben zu bekommen, die ich sehr skeptisch betrachte.
Mhm. Ne? Ich bin fasziniert und auch ein bisschen begeistert, weil das, was du beschreibst, und in diesem Prozess müssen wir, glaube ich, auch hier ein bisschen tiefer einsteigen, weil Hingabe ist ja nicht nur eine Entscheidung. Also, und Hingabe ist ja auch nicht Aufgabe, muss man ja auch unbedingt differenzieren. Ja. Das passt so wunderbar zur Traumaarbeit und zu diesen inneren Anteilen in uns, die wir nun mal nicht loswerden. Da sind wir uns ja alle einig. So, und je mehr wir die bekämpfen oder je mehr wir uns von denen abwenden, umso stärker werden die. Und ich bin sehr sicher, wäre Maria Sanchez jetzt hier, eine sehr bekannte Traumatherapeutin aus Hamburg, die würde mehr über den Anteil erfahren wollen, der das Symptom des Tinnitus trägt. Also praktisch, wie dieser Anteil integriert werden kann ins System. Nimm uns mal bitte mit auf diesen unglaublichen Weg und diese außergewöhnliche Abbiegung, die du dann genommen hast, nämlich nicht mehr zu sagen, ich kämpfe weiterhin jetzt gegen den Tinnitus und versuche noch 85 Sachen, die alle nicht das Ergebnis, ob sie nicht geholfen haben, wissen wir ja nicht, aber zumindest haben sie nicht das Ergebnis erzielt.
Das Ergebnis gebracht, was ich mir gewünscht habe.
Ganz genau. Was passierte dann, als du erkanntest, ich glaube, ich kann nur mit dem Ding leben und nicht dagegen?
Eine Trauer. Erstmal eine Wahnsinnstrauer, weil in dem Moment muss man anerkennen, dass man seine körperliche Unversehrtheit verloren hat. Und solange ich kämpfe, habe ich ja immer noch die Illusion, dass da doch noch mal was kommt. Also ich bin wirklich auch in eine tiefe Trauer, aber auch eine sehr erleichternde Trauer gekommen. Und auch tatsächlich auf mein inneres Schattenkind gestoßen. Also ich beschreibe in dem Buch ja auch das Sonnenkind-Anteil, Schattenkind-Anteil. Und das war auch geprägt vom wahnsinnigen Perfektionismus. Also dass ich habe immer nur mit 1 und Sternchen und wollte meine Diplomarbeit auch super hinkriegen und habe gleichzeitig schon eine Beratungsstelle für Essstörungen damals aufgebaut. Also ich habe mich wahnsinnig überfordert und nie war es genug. Und das ist auch etwas, was ich bei meinen Klienten feststelle. Also dass quasi diese inneren Anteile ein Verhalten produzieren, was, wie wir ja wissen, früher mal Sinn gemacht hat, oft auch, weil wenn ich sehr perfektionistisch unterwegs bin, schütze ich mich in dem Moment einfach vor Kritik, vor Abwertung. Und wenn man als Kind sehr oft für Kleinigkeiten abgewertet wurde, hat man das natürlicherweise als Strategie aufgebaut, um sich davor zu bewahren. Und das ist aber nicht im Bewusstsein des Menschen, dass es einfach mal Sinn hatte und heute uns krank machen kann. Mhm. Na, und das ist wirklich bei wahnsinnig vielen, also ich habe über 54% der Menschen, die einfach über Stress. Und Stress ist ja nicht einfach, ja jetzt hör mal auf damit.
Nee.
Also, sondern es ist ein innerer Motor, ein innerer Sklaventreiber, sage ich immer da. Den ich quasi, also ich bin ja gestalttherapeutisch ausgebildet, vieles geht für dich viel schneller als überreden und habe die Tini-Methode entwickelt, wo ich quasi mit 2 Stühlen arbeite, klassische Vorgehensweise in der Gestalttherapie und auf einer sitzt die Tini-Therapiepuppe, die ist extra gemacht worden für meine Praxis. Und der Klient sitzt gegenüber und darf erstmal der alles sagen. Und dann öffnet sich auch das Tor zum Unterbewusstsein quasi von alleine. Als wenn ich fragen und interviewen würde, da sind wir dann immer sehr kognitiv. Und da öffnet sich es einfach und auch die Emotionen kommen mit. Mhm. Ja, also dass die Klienten da auch wütend werden und weinen und dann aber rüber müssen oder auch wollen auf die andere Seite und dann der Teenie ihre Stimme geben. Und die Teenie verteidigt sich. Ja, die sagt, du bist immer so gemein zu mir und immer musste ich so viel machen. Und also sie kommen in Berührung mit ihren ganz tiefen Bedürfnissen, ja, die jahrelang schon nicht gehört, erhört wurden. Und das geht manchmal so weit, dass selbst der Schlaf nicht mehr als etwas Notwendiges gesehen wurde, bevor der Tinnitus sich gemeldet hat. Als wäre da so eine Variable. Ja, aber in der Nacht regenerieren wir und verarbeiten unwahrscheinlich viel. Und unser Körper schickt uns nur Symptome, wenn er in der höchsten Not ist.
Oh, das macht mich so traurig, was du sagst. Und es berührt mich sehr, sehr tief.
Ja.
Und ich muss denken an Samira Perseschkian, die vor ein paar Monaten bei mir zu Gast war. Und es ging um chronische Schmerzen.
Mhm.
Und deren Großvater, der Psychiater war, hatte sie gelehrt oder hatte mit seinen, der hat mit Schmerzpatienten gearbeitet. Und das war ein ähnlicher Ansatz, nämlich den Schmerzen einen Brief zu schreiben.
Ja, das machen meine Klienten auch oft, dass sie zu Hause einen Brief an den Tinnitus schreiben und wahnsinnig bewusst werden über sich selber in dem Moment und sehr milde werden. Also die hören auf, den loswerden zu wollen.
Hm.
Ja, sondern es kommt der Aspekt des Sinn. Also das macht auch einen Sinn, so traurig es ist und es mich vielleicht lange auch sehr, sehr belastet hat. Aber es macht einen Sinn, ein Symptom. Und das Gros der Patienten geht aus meiner Praxis raus und sagt, mein Leben ist jetzt viel, viel erfüllender als vor dem Tinnitus.
Obwohl die Geräusche noch da sind,
ja.
Nur weil der Widerstand aufgegeben wurde.
Also weil, das hat ja Auswirkungen, wenn ich den Widerstand aufgebe.
Allerdings, riesige Auswirkungen.
Also mir wird ein Riesenpäckchen Energie frei.
Ja.
Was ich vorher immer, ich bekämpfe den. Und ich helfe meinem Gehirn. Ja, es ist so, ich erkläre das mal kurz. Wenn wir einen akuten Tinnitus kriegen, ist es so, dass unser Gehirn erstmal ohne uns entscheidet und sagt, er ist bedrohlich. Ja, und das kommt dadurch, also Polyvagaltheorie gibt es ja den Vorgang der Neurozeption. Das heißt, unser autonomes Nervensystem checkt unsere In- und Außenwelt über all unsere Sinne, natürlich auch über unser Überhören und schickt, dass die Botschaft quasi zum Gehirn. Und das Gehirn entscheidet dann, ist das wichtig oder unwichtig, ist das gefährlich, besteht Handlungsbedarf. Und da unser Gehirn diesen Ton nicht kennt, sortiert es den erstmal als gefährlich ein. Also es nimmt eine Fehlinterpretation vor, weil Tinnitus ist harmlos. Es ist auch kein Vorbote für einen Hirnschlag, es ist keine Durchblutungsstörung. Du bist auch nicht wahnsinnig, wenn du den hörst. Ja, und da ist es so, dass wir da kaum die Macht haben am Anfang und später aber unserem Gehirn immer wieder bestätigen, dass es gefährlich ist, weil wir sitzen ja dann immer wieder in Wartezimmern. Ja, und wenn ich gegen was ankämpfe, ist es ja gefährlich, es ist ja mein Feind.
Das heißt, das Gehirn, also die Amygdala, alles ist eher alarmierter.
Genau, unser Angstzentrum, also die Menschen haben auch sehr viel Angst, die spüren die auch, das ist real. Und in der Arbeit, die sie dann gemeinsam mit mir machen, schon in der ersten Stunde geht es ganz viel um Sicherheit, um Beruhigung und um Verstehen. Also genau das, was ich jetzt unseren Zuhörern auch erzähle, wenn die merken, am Anfang hat das mein Gehirn allein gemacht, aber mittlerweile halte ich das selber aufrecht durch die Art, wie ich mit dem Tinnitus umgehe. Und mein Gehirn möchte den liebend gerne als harmlos in eine Schublade stecken und vergessen. Ne? Und es ist ja so, dass nur das, was uns bewusst ist, also in unserem Bewusstsein vorhanden ist, merken wir. Also ein ganz einfaches Beispiel. Wir beide sitzen jetzt auf einem Stuhl auf unserem Hintern.
Mhm.
Und bevor ich unseren Hintern angesprochen habe, war der nicht da. Wir haben da keinen Fokus drauf gehabt. Und das Gleiche geht mit den Ohrgeräuschen. Also unser Gehirn entlässt die wieder aus seinem Aufmerksamkeitsscheinwerfer und auch alle Denkfühl- und Verhaltensweisen werden von mir mit den Klienten zusammen entlarvt, die das aufrechterhalten.
Mhm.
Also beim Tinnitus geht es ganz viel darum, Dinge zu lassen und zu erkennen, was muss ich lassen, als Dinge dauernd zu tun.
Es ist fantastisch.
Ja, es ist im Endeffekt, ja.
Es ist fantastisch. Ich hatte an dieser Stelle ganz liebe Grüße an Christine Schmidt, die schon zweimal auch hier im Podcast war. Ich hatte über einen sehr langen Zeitraum Probleme mit meiner ersten Rippe, die immer blockiert war. Und ich habe dann irgendwie mit ihr darüber gesprochen nach unserer Aufzeichnung, ob sie atemtechnisch Ideen hat, weil ich versuchte über Monate diese Blockade immer wieder zu bekämpfen. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, sie spürt mal rein und vielleicht fällt ihr ja was ein und dann sie meldet sich. Und dann bekomme ich ein paar Monate von ihr, später bekomme ich eine Sprachnachricht. Also sie hat jetzt mal reingespürt und irgendwie, also jetzt hat sie einen Impuls und den wird sie gerne mit mir teilen und sie weiß nicht, ob ich es verstehe, aber sie hat irgendwie das Gefühl, ich soll das mal lassen. Es soll nicht um die erste Rippe gehen. So, ja. So nach dem Motto, vergiss das mal. Genau. Weil mein ganzer Fokus lag nur auf dieser ersten Rippe und auf den Schmerzen, die sie verursacht hat. Ja. Und dann habe ich das wirklich nach und nach vergessen. Und plötzlich war das Problem vorbei.
Genau.
Es war einfach vorbei.
Genau, das ist ein wunderschönes Beispiel auch, dass es eigentlich egal ist, was wir da in den Fokus nehmen. Also ich sage mal, es ist auch so ein bisschen wie so ein Stein, den man in so einen Teich schmeißt und der immer mehr Ringe nimmt. Mein Leben zurrt sich dann so ein, wenn ich nur noch auf mein Symptom, ist ja egal, ob es die Rippe ist oder der Tinnitus ist, fokussiert bin. Oder mich zurückziehe dann aus, machen ja auch viele Menschen, die dann auch einfach falsch umgehen mit dem Tinnitus. Ja, oder die sich Watte in die Ohren stecken, weil Tinnitus geht ja manchmal auch mit einer Hyperakusis, also einer Geräuschüberempfindlichkeit einher. Und solange wir unserem Gehirn den Auftrag geben, pass da drauf auf, seh dahin, hör dahin, werden wir es nicht los. Ja, und gerade bei Tinnitus, der ist wirklich harmlos. Also man unterscheidet ja zwischen subjektivem und objektivem Tinnitus. Und subjektiver Tinnitus, das macht 99,9% der Fälle aus. Und bei objektivem Tinnitus gibt es eine kleine Erkrankung in Ohrnähe. Aber das wüssten die Menschen schon längst, weil das Geräusch kann der Harnohrarzt hören im Stethoskop.
Ah, wirklich? Krass.
Also das Objektive schon. Aber subjektiv hören ja nur die Betroffenen selber.
Mhm. Ja? Ich hatte vor ganz, 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 also ich habe immer mal wieder ein Ohrgeräusch, aber habe auch im Laufe der Jahre gelernt, okay, keine Panik. Es ist nur ein Ohrgeräusch.
Super.
Und dann massiere ich mir ein bisschen den Vagusnerv, also mache so eine Ohrenmassage und sage zu meinem Körper, es ist alles okay, ich weiß, es ist eine anstrengende Zeit. Und nach ein paar Sekunden hat sich der Körper wieder gefangen.
Beruhigt,
so.
Genau.
Und ich weiß aber, ich hatte das vor 20 oder 25 Jahren schon, bin damals auch zum Hals-Nasen-Ohrenarzt. Da habe ich eine Cortison-Infusion bekommen.
Macht man heute überhaupt
nicht mehr. Macht man nicht mehr, oder?
Also wenn es ein reiner Tinnitus ist, also Cortison ist ein Stresshormon. Und ich setze meinen Körper ja dann eigentlich nochmal obendrauf.
Allerdings.
Unter Stress. Also Sinn macht es beim Hörsturz. Aber nicht, also es gibt ja Leitlinien von der HNO-Gesellschaft, die jedes Jahr rauskommen, wo auch viele Sachen geforscht und Studien betrieben werden. Und die lese ich auch mal sehr gerne. Und da steht quasi auch, dass man rein bei Tinnitus hat Cortison nicht zu suchen. Ja, auch keine Antidepressiva oder keine Beruhigungsmedikamente. Das ist kein Tinnitus-Medikament.
Lass uns mal kurz den Unterschied, weil ich weiß gar nicht, ob jemand, der nicht davon betroffen ist, die Unterschiede kennt. Ein Tinnitus ist kein Hörsturz.
Nein.
Also ein Hörsturz ist, wenn das Gehör von einer Sekunde auf die andere ausfällt.
Genau, und meistens auf einer Seite. Also viele merken das beim Telefonieren. Und es ist so ein Wattegefühl. Und beim Hörsturz kollabieren die Hörsinneszellen. Und bei vielen erholen die sich Gott sei Dank wieder. Ja, also da gibt es Infusionen, da gibt es dann tatsächlich Cortison. Aber oft nach 1 bis 2 Wochen infolge eines Hörsturz stellt sich oft, nicht immer, oft ein Tinnitus ein. Ja, also es darf nicht verwechselt werden.
Und kann ein Hörsturz chronisch werden?
Dass er sich nicht wieder erholt, ja. Ja, leider. Also dann ist quasi das verloren. Ne? Aber es gibt auch Klienten, wo ich immer baff erstaunt bin, die schon 4 Hörstürze hatten. Dann irgendwann kam der Tinnitus dazu und dann haben sie sich Hilfe in meiner Praxis gesucht.
Ne? Wie denkst du mit deiner langjährigen Erfahrung, und du hast die Praxis jetzt, glaube ich, seit 25 Jahren, ne?
25 Jahre.
Also wirklich schon sehr, sehr lange, du hast mit vielen, 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 vielen Menschen gearbeitet, wahrscheinlich Tausende, würde ich mal sagen.
Ja.
Mir kommt dann sofort in den Sinn, da kann jemand etwas nicht mehr hören.
Das stimmt.
Oder da will etwas jemand nicht hören.
Mhm.
Wie sind da deine Erfahrungen?
Ja, oder ich will nicht mehr gehorchen. Ne?
Gänsehaut. Erzähl mal.
Es ist ja psychosomatisch. Also unser Körper ist ja verbunden mit unserer Psyche. Und tatsächlich kommen wir dann auch oft drauf, dass die persönlichen Grenzen nie geachtet oder viel, viel zu wenig geachtet wurden. Und man immer gehört hat, was die anderen von einem wollen. Und man funktioniert hat und man auch eine Identität aufgebaut hat, die Nette, die Gute, die Hilfsbereite zu sein, was ja auch quasi eine Strategie ist, um mehr Menschen gewogen zu halten, damit die mich mögen, damit ich einen Platz in der Gemeinschaft finde. Und letztendlich kann aber auch das so über die Jahre, also unser Körper reagiert im Schnitt nach mehr als 10 Jahren, wo wir extrem belastet sind mit Notsignalen. Also der hält viel aus erstmal. Und dann geht es auch bei mir in der Praxis darum, diese, sag ich mal, inneren Glaubenssätze, die die Menschen ja oft gar nicht bewusst wissen. Die merken einfach, so sind sie, so bin ich. Ich bin halt ganz doll hilfsbereit. Ja? Und kommen dann auch mit ihren Gefühlen sehr schön in Kontakt und auch mit Wut, mit unwahrscheinlich viel Wut, wie die eigentlich immer zu ihnen kommen können. Und also ich arbeite immer sehr nah erstmal am Symptom, damit es den Menschen schnell besser geht und sie viel Strategien, Handwerkszeug, Erleichterung erfahren. Aber ich gebe auch immer so dieses Bild von so einem Dampftopf total gern. Also da ist quasi oben der Tinnitus, ist das Überdruckventil, der pfeift und zischt. Der Mensch selber steht wahnsinnig unter Druck, den er aufgebaut hat über bestimmte Verhaltensmuster. Und die Flamme unten, um die geht's eigentlich, dass wir die gemeinsam regulieren. Und das bedeutet zum Beispiel, dass ich lerne, mich gesund abzugrenzen.
Ich will nicht mehr gehorchen. Das ist ja genial.
Ja. Und das geht ja auch sehr in die Kindheit. Also das ist ja ein Begriff aus der Erziehung.
Ja, würde ich auch sagen, ja.
Und der trotzdem noch Wirkung hat.
Weil ich war sofort irgendwie, keine Ahnung, bei Partnerschaften oder Freundschaften oder auch Familienmitglieder, die einfach lamentieren und immer über dasselbe
auch
sich beklagen.
Auch,
also dieses, ich kann es nicht mehr hören, aber ich will nicht mehr gehorchen, das ist ja genial.
Ja, also unser Körper stupst uns quasi immer genau darauf hin.
Mhm.
Ja. Und dann verändert sich sehr, sehr viel im Bewusstsein und auch folglich natürlich in der Art des Umgangs. Also ich habe so ein ganz simples Beispiel. Also viele Lehrer kriegen Tinnitus, weil die Klassen A sehr laut sind, also wirklich Belastung auf den Ohren, aber auch, weil es ein wahnsinnig stressiger Beruf ist. Und eine Lehrerin, die bei mir war, hat beschrieben, dass sie dann in diesen Pausen, die sie so sehr brauchte im Lehrerzimmer, auch immer noch von Kollegen angequatscht wurde, die ihr irgendwas erzählt haben oder irgendwie was von ihr wollten und dass sie das nicht mehr aushalten wollte. Sie es nicht mehr hören konnte. Und die ist selber auf eine wahnsinnig tolle Sache gekommen. Die hat sich dann vorgestellt, so einen Feuerring um sich zu haben. Und tatsächlich beeinflusst unser Denken unsere Ausstrahlung. Also sie hat beschrieben, dass diese Kollegin ferngeblieben sind. Das fand ich genial.
Mhm.
Ja, also sie hat nicht mehr so was Einladendes, Offenes, nicht gleich hochgeguckt, wenn die kam, sondern ihr Körper hat demonstriert, ich will jetzt nicht.
Ne? Das darf ich auch noch viel mehr in meinem Alltag etablieren. Das finde ich richtig cool.
Ja.
Also jetzt bei so ein Feuerei um sich herum.
Ja,
so.
Genau.
Mhm.
Aha, genau. Ja, bei anderen ist es so, dass sie den Tinnitus erstmal einen kleinen Krankheitsgewinn darf man noch haben. Früher war es als Kind der Schokoladenpudding, den man gekriegt hat. Und der Krankheitsgewinn von Erwachsenen ist einfach, sich erstmal auf ihren Tinnitus zu beziehen. Und sage, ich kann leider nicht. Mein Tinnitus ist heute so laut oder ich muss so aufpassen. Und das sind Menschen, die ganz viel Pöstchen bisher bekleidet haben. Der Kassenwart beim Verein und die Mutter in der Kita, die dann noch kocht und macht. Und denen wird dann klar, dass sie quasi diesen Tinnitus eigentlich loslassen könnten, wenn sie ihn nicht mehr dafür hernehmen müssen. Und dann üben wir.
Ah, verstehe, der Krankheitsgewinn.
Ne? Also ich kriege dann Schonung?
Mhm. Ja, klar.
Und die sagen, ja, Tinnitus ist auch ganz, ganz schrecklich und ganz laut. Nee, dann brauchst du auch nicht kochen. Ne? Aber wenn ich mir dem nicht bewusst bin, brauche ich meinen Tinnitus ja immer wieder, um mich schonen zu können.
Ah, jetzt geht's deep hier. Weil das ist natürlich auch anwendbar auf jedes Symptom.
Ja, richtig.
Krankheitsgewinn ist, das ist ja fast meine eigene Folge. Mhm. Das muss ich mir unbedingt merken, weil ich glaube, dass das kennen die meisten gar nicht, die Bedeutung. Also wer sich nicht mal auf den HP vorbereitet hat, da wird Krankheitsgewinn besprochen. Aber im Alltag ist es wenig Thema, aber es ist gar nicht zu unterschätzen. Und ich habe die Erfahrung gemacht mit meinen Klientinnen und Klienten, dass auch das häufig in der Kindheit oder gar nicht so selten in der Kindheit beginnt. Also zum Beispiel, wenn ich, ich weiß noch, wenn ich krank war, dann hat meine Mutter sich um mich gekümmert.
Genau.
Oder wenn ich krank war, dann habe ich besonders, also die Liebe oder die Zuwendung zumindest bekommen.
Genau.
Also nichts ist erfolgreicher als erfolgreicher.
Ja,
also
die Strategie hat geklappt, ne? Also ein Klient hat mir, der ist letztens gerade auch neu gekommen zu mir, der hat mir erzählt, er durfte dann immer im warmen Wohnzimmer tagsüber liegen und der Rest der Wohnung durfte nicht beheizt, gab's einfach nicht, ne? War immer nur ein warmer Raum, weil der von sich selber auch behauptete, er ist ein Hypochondra, also der ja immer diese Schiene fährt. Und das ist hochinteressant, also dass den Menschen zu spiegeln, auch in dem, das ist doch aber auch echt lange eine kreative, tolle Methode gewesen. Also ich verurteile das nicht.
Mhm.
Ja, sondern man ist wenigstens zu was gekommen. Ein tiefes Bedürfnis, was auf einer anderen Ecke oder unbeachtet geblieben ist, aber seine Legitimation hat. Unsere Bedürfnisse haben ihre Legitimation. Und es geht dann einfach darum, mit oder im Prozess zu gucken, ja, aber wie kann ich das denn noch kriegen?
Mhm.
Und dann geht es zum Beispiel darum, selber zu sagen, kannst du mich jetzt mal in den Arm nehmen?
Mhm.
Also ohne quasi Scham oder Angst zu haben, zurückgewiesen zu werden. Ne? Also wir bauen dann einfach aus, wie ich das in anderer, gesunder Weise erfüllt bekommen kann. Und sobald der Mensch eine Alternative hat und die sich auch etabliert hat, verliert der Krankheitsgewinn seine Bedeutung. Dann brauche ich den gar nicht mehr.
Aber dem will sich ja auch wahrscheinlich nicht jeder stellen, oder?
Der Frage, sag nochmal.
Naja, das setzt ja schon viel Bewusstsein voraus.
Ja.
Und ja auch viel Konfrontation mit der eigenen Geschichte.
Ja.
Und ja die Auflösung der Identifikation mit dem Symptom oder mit dem Tinnitus.
Ja. Erstaunlicherweise geht das ziemlich ein. Also wir lachen da auch ganz viel. Weil in dem Moment, wo mir bewusst wird, wie tricky ich da eigentlich bin, ne? Und ich glaube, es hat auch ganz viel damit zu tun, dass ich eine unwahrscheinlich gewährende Haltung habe bei mir. Also das fängt von Anfang an, ja, dass ich zum Beispiel, ich habe keine Vorgaben, ich mache kein Schema F mit denen. Sondern meine erste Frage ist, dass ich dann immer sage, bitte erzählen Sie mir einfach mal ein bisschen von Ihrem Tinnitus und von sich. Und wo ich Fragen habe, hake ich nach. Und der Mensch ist ein Mitgestaltender.
Mhm.
Bei mir.
Ja.
Also ich habe ein ganzheitliches Menschenbild und ich habe das Bild, dass der Mensch im Kern ein wunderbares Wesen ist. Und wenn er in der Kindheit, sage ich mal, verbogen eine Strategie irgendwie lernen musste, kann der da nichts für.
Mhm.
Und wenn ich dem dann auch sage, ja, also ich fange dann echt auch ganz oft an zu lachen. Ne? Sag, Mensch, wie schlau sie da war. Und dann kann ich mich dem stellen, also zu deiner Frage zurück. Ne?
Mhm.
Weil es dann eine Leichtigkeit bekommt.
So wichtig in so einer Arbeit.
Ja.
So wichtig.
Ja,
ja also auch, wenn man keine Ahnung, egal, ob man sich einen Coach oder eine Therapeutin oder was auch immer sucht. Mhm. Ich finde Humor und Leichtigkeit, ich arbeite genauso, ist so wichtig, weil die Themen sind ja schon schwer genug.
Ja, genau.
Müssen uns ja nicht auch noch gegenseitig ständig erzählen, wie schwer alles ist.
Nee, so. Genau. Mhm. Und Lachen tut ja auch dem Vagusnerv total gut. Oder Summen, ich summe auch mit meinen Klienten. Mhm. Also im Tinnitus Retraining nehme ich den Körper ja mit rein und das autonome Nervensystem. Und ich bin oft erschrocken, wie Vagus stimuliert wird. Also dass Menschen Elektroden ans Ohr kriegen oder implantiert kriegen, die den Vakuum, also das habe ich letztens gelesen und denke, mein Gott, es gibt doch so viele natürliche Möglichkeiten, den Vagusnerv in einen beruhigten Zustand zu kriegen.
Ist es erlaubt in Deutschland mittlerweile? Weil ich weiß von einem Bekannten, der sich vor ein paar Jahren aus Amerika für $500 ein Gerät bestellt hat mit elektrischen Impulsen auf den Vagusnerv. Und ich dachte schon, also das ist das Gegenteil von traumasensibel.
Das stimmt.
Und es war in Deutschland aber verboten. Mhm. Ist es das mittlerweile nicht mehr?
Ich bin da über diese Leitlinien, die ich gerade nochmal gelesen habe, die sind neu rausgekommen, dass quasi genau beforscht wurde, dass das null bringt. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch angewandt wurde, weil wurde ja drauf geguckt von der HNO-Gesellschaft. Mhm. Ne? Also es gibt viele Dinge, die die Menschen auch so fixieren aufs Hören. Also vielleicht nochmal ein Tipp so, also viele Apps beschreiben, man soll ein Tinnitus-Tagebuch führen und das ist sowas von kontraproduktiv, weil ich dann jeden Morgen wieder hinhorche. Ja, das ist so, als wenn ich jedes Mal, ich habe mir das Knie aufgeschlagen und ich reiße jedes Mal das Pflaster wieder ab und gucke, wie heil bist du denn schon? Ja, und das ist auch ganz wichtig, dass das Verlernen, das zu hören, nicht linear geht. Ja, sondern es gibt Zickzack, also es gibt mit Tage, wo die Leute sagen, boah, komisch, habe ich gar nicht mitgekriegt bis abends eigentlich. Und es gibt Tage, wo die im Leben aber Stressoren haben, wo sich ärgern über irgendwas und der mit hochpfeift. Mhm. Und eine ganz, ganz hohe Verunsicherung passiert, wenn ich dann in meinem Tagebuch sehe, oh, gestern war es doch schon viel besser und heute nervt er mich wieder, das wirkt alles nicht, ich schaffe das nicht. Ja, also es verunsichert die Menschen viel mehr und früher war es Usus und viele dieser sag ich mal Sachen, die so im Internet sind, die schnappen sich völlig veraltete Vorgehensweisen und schicken die Leute wieder da rein. Da kann ich immer richtig wütend werden.
Das verstehe ich. Bei mir rattert es auch die ganze Zeit im Hinterkopf, in welchen Situationen ich das auch noch mache. Mhm. Und der Satz, der mir dazu spontan einfällt, der in diesem Podcast schon sehr, sehr oft in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen gesprochen wurde, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Genau. Das heißt, wir kreisen uns 24/7 um den Tinnitus und hoffen, dass er dadurch weggeht. Ja. Was ja eigentlich so logisch ist, dass es nicht passieren kann.
Ja. Also den finde ich auch ganz, ganz wunderbar, den Satz. Also ich habe ihn auch in meinem Buch stehen, dass quasi die Energie der Aufmerksamkeit folgt. Und dann müssen wir uns nicht wundern. Mhm. Ne? Ja. Und ich kann meine Energie aber auch ganz wunderbar auf was anderes lenken.
Darüber sprechen wir gerne, nämlich vor allem die Situation in der Nacht. Also jeder, der von Ohrgeräuschen geplagt oder besucht wird, du nennst ihn ja den ungebetenen Gast, den Tinnitus, was ich auch ganz nett finde. Mhm. Das ist ja wirklich eine Situation, die sehr ans Nervenkostüm gehen kann. Wenn es in der Nacht still ist und dann geht im Kopf die Kirmes los, beziehungsweise die Band fängt an zu spielen oder fängt
schön
das Orchester. Stimmt die Instrumente, so klingt es ja eher. Was dann?
Also man muss da wahnsinnig differenzieren und man muss auch sehr nachfragen. Also viele lesen ja auch, dass es dann nachts oder im stillen Raum besonders schlimm wird und stimmen sich da auch schon ein, dass es schlimm wird und sind schon gestresst, bevor sie ins Bett gehen.
Weil es wird ja schlimm.
Ja, ne? Und ich habe persönlich bei mir festgestellt, dass mich mein Tinnitus eigentlich nicht wachgehalten hat, sondern meine Gedanken. Also dass ich permanent, wie wird es mit dem Leben weitergehen, wann hört er endlich auf, schaffe ich das mal? Und das heißt, wenn ich in meinem Gehirn dauernd sage, denke, wie soll es dann einschlafen können? Ja, und dann gibt es manchmal auch so ganz banale Sachen, die unwahrscheinlich wirksam sind. Also letztens kam aufgrund meines Buches auch eine Frau zu mir, die auch tagsüber schon so ganz gut klar kam und auch genau gesagt, aber nachts, ja, auch schon im Schlaflabor und tausend Sachen gemacht hat. Und die sagt, sie kriegt vom Tinnitus, wenn sie im Bett liegt, Kopfweh. Und da wird, hoppala, Kopfweh. Also eigentlich macht der kein Kopfweh. Und dann habe ich mir das mal so ganz genau beschreiben lassen und dann kamen wir darauf, dass sie den ganzen Tag über kaum trinkt. Mhm. Und sie ein dehydriertes nachts im Bett und dann Kopfweh kriegt. Und das ist auch was Typisches, dass wir an den Tinnitus was dranhängen, wozu der gar nichts kann. Und sobald wir aber wissen, ach ja, ich muss dann noch mal ein Glas Wasser mehr trinken, ist das Problem weg.
Mhm.
Ja. Und das andere, aber es stimmt natürlich trotzdem, ne, dass die Nacht noch mal eine Herausforderung ist. Und da kann man auch Atemmeditationstechniken, autogenes Training. Also ich arbeite ja auch viel mit Körpertherapeuten und Rebalancing-Massagetherapeuten zusammen, die auch helfen, das autonome Nervensystem quasi in ausbalancierten Zustand zu kriegen und das Melatonin quasi dann auch so gut ausgeschüttet werden kann und nicht vom Stresshormon Cortisol, permanent ist ja der Gegenspieler, überlagert wird, dass das Einschlafen dann nach einer Zeit geht.
Mhm.
Und man auch ganz viel, also die Leitschlafphasen kann man auch durch entspanntes Liegen ausgleichen.
Mhm.
Wenn ich mir aufhöre, Sorgen zu machen, kann ich mich ja auch entspannen. Und es gibt zugleich ganz, ganz viele Tinnituspatienten, die null Schlafstörungen haben. Also bitte nicht immer denken, ah ja, den habe ich jetzt, also habe ich auch. Nee.
Dann manifestiert sich irgendwann die Schlafstörung.
Ja,
ja. Ja, so ist es halt leider, ne? Also wie wir mit unserem Unterbewusstsein sprechen und welche Botschaften wir uns selber senden, das setzt sich dann irgendwann auch in die Tat um.
Ja, und Sprache, finde ich auch, schafft eine Wirklichkeit.
Mhm, auf jeden
und,
Fall.
Und vielleicht das Beispiel noch, also in unseren Industriebreiten wird ja auch von Quälen in Tinnitus und das Leben ist zu Ende und Selbstmord und wo ich auch wütend auf die Presse werde, die immer nur einen ganz kleinen Kern Fakten und dann eine Sensation draus machen. Und man hat festgestellt, dass Menschen in Naturvölkern den Tinnitus überhaupt nicht problematisch finden, sondern die feiern. Die feiern ihren Tinnitus, weil sie sagen, ich höre was, was kein Mensch hören kann, also bin ich dem Göttlichen näher.
Mhm.
Ja? Und die leiden da nicht drunter. Also das heißt, was du sagst, ist das Label, was ich meinem Symptom gebe, wie ich drüber denke, macht ja, wie ich fühle.
Mhm. Klar.
No?
Abgesehen davon gibt es ja auch viele Theorien, dass auch Ohrgeräusche zum Beispiel mit der Schumann-Resonanz irgendwie zusammenhängen. Also mit unserer 7,83 Hertz, also die Frequenz praktisch des Erdmagnetfeldes. Das ist der Herzschlag der Erde.
Ah.
Man nennt die Schumann-Resonanz, okay. Ist eine Entdeckung aus den 50er Jahren, mhm. glaube ich. Nennt man den Herzschlag der Erde und gerade momentan haben wir unendlich viel Sonnenstürme mhm. und schwarze Löcher mhm. auf der Sonne mhm. und also am Himmel scheint es ziemlich rund zu gehen. Mhm. Das hat auch wiederum Auswirkungen auf die Schumann-Resonanz. Das kann man, gibt es Institute, die können das so physikalisch darstellen. Und scheinbar scheint das auch in Zusammenhang
das
zu stehen.
Das ist hochspannend. Das ist hochspannend. Also weil ich, bei mir war auch ganz wichtig zu schreiben im Buch, es hat nicht immer mit dir zu tun.
Mhm.
Ja, und das, was du gerade sagst, das habe ich so genau gar nicht gewusst. Und das bestätigt mich auch nochmal. Also, dass einfach atmosphärische Störungen, die Erde lebt, das auch ja, eine Rückwirkung haben kann.
Vor ein paar Wochen ging bei Social Media herum ich weiß jetzt leider nicht mehr, ich kann die Quelle nicht zitieren, dass man jetzt da, also zum einen kann man bildlich darstellen, das stand in der Geo. Man kann bildlich darstellen, dass uns ein weißer Schimmer umgibt.
Mhm.
Also man hat endlich ein Instrument gefunden, nennt es Aura oder nennt es elektromagnetisches Feld oder was auch immer, dass wir leuchten quasi, also uns umgibt ein feines Leuchten.
Mhm.
Das ist das eine. Und man kann jetzt bildlich feststellen, dass die Erde einen Herzschlag hat.
Mhm. Hochinteressant. Hochinteressant.
Und das könnte ich mir vorstellen, dass das auf feinfühlige Menschen sicherlich auch Auswirkungen hat. Also schön, wenn du sagst, hat nicht unbedingt immer was mit dir zu tun.
Ja. Also ich denke, alles hängt mit allem zusammen.
Ja, das glaube ich auch.
Aha.
Das glaube ich auch. Du arbeitest, ich meine, das hat man ja nun in den letzten 50 Minuten deutlich rausgehört, ganzheitlich.
Ja.
Erarbeitest du mit deinen Menschen, so ist ja auch dein Buch aufgebaut, also auch das Buch ist ganzheitlich, es ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert, steckt viel Liebe von dir drin, viel eigene Erfahrung und eben, was mir so gefällt, dieser ganzheitliche Blick, dieser Blick über den Tellerrand hinaus, weil am Ende, zumindest ist es meine Interpretation, ist es auch, der Umgang mit dem Tinnitus ist auch ein schrittweise Verändern des Lebensstils.
Ja, absolut.
Also nicht, wir lassen alles so, wie es ist, nur der Tinnitus muss weg, sondern ich muss wirklich ganz unterschiedliche Bereiche meines Lebens überdenken und dann verändern.
Genau, es ist, manchmal sind es kleine Korrekturen, wie Pausen machen. Ja, in der Arbeit Pausen machen oder essen. Also wirklich die basalen Bedürfnisse erfüllen. Und oft ist es aber auch wirklich so, dass die Menschen zu alten Träumen und Visionen zurückkehren und quasi ihr Leben wirklich total, also nicht auf den Schlag, aber letztens ein Mensch gesagt, er möchte eigentlich in Frankreich leben, er möchte seinen Beruf so eigentlich auch gar nicht mehr weitermachen. Also der ist finanziell gut gestellt und würde aber, ohne dass das Tinnitus-Symptom aufgetreten wäre, einfach in der Tretmühle geblieben sein. Mhm. Ja, und das andere ist ein so schöner Zuwachs an Selbstachtung. Also ich achte meinen Körper, ich liebe mich viel mehr selbst. Ja, ich bin viel weniger im Außen. Und wenn ich ein gutes Päckchen Eigenliebe habe, bin ich ja auch nicht mehr so abhängig davon, was die anderen von mir denken. Mhm. Ne? Also es geht auch viel um Autonomie. Autonomieentwicklung ist ja die Basis unseres Selbstbewusstseins. Also als Kind schon entwickeln wir das ja. Und es ist für viele so erstaunlich. Also es gibt ja eine innere und eine äußere Autonomie. Und die äußere Autonomie leben viele schon. Ja, ich mache, entscheide. Also ich habe ja oft sehr erfolgreiche Berufe. Und dass es aber diesen Aspekt der inneren Autonomie auch noch gibt, wo ich mich dann quasi unabhängig von den anderen fühle und auch zu mir stehe, zu meinen Entscheidungen, die reift oft nach bei uns.
Ja. Ja, vielleicht auch erst ab 50.
Ja, unbedingt spät. Also lieber jetzt als zu spät, ne?
Ja, total. Ja. Würdest du sagen, dass es viel mehr Sinn machen würde, mit dem Tinnitus zu sprechen, anstatt über ihn?
Ja, unbedingt. Also das ist ja auch ein Teil, der passiert. Also der ist ein Teil von uns. Mhm. Ne? Und bei dieser Tinni-Methode passiert ja genau das, dass sie mit dem Tinni anfangen zu reden. Und was ich auch am Anfang nicht gewusst habe, ist, wie schnell der die Herzen eröffnet. Also diese Puppe, also die Menschen haben ja wirklich schreckliche Begriffe im Kopf über ihren Tinnitus, ja, Presslufthammer, Güterzüge und schon das, ganz wichtig, triggert. Wenn ich das dauernd denke, dass mein Tinnitus ein schrecklicher Güterzug ist, erschrecke ich mein Gehirn jedes Mal. Weil unser Gehirn kann nicht wirklich unterscheiden, was passiert gerade in der Realität oder was denke ich nur. Mhm. Ne? Also das Symptom quasi integrieren ist ja letztendlich als einen sinnvollen Teil von mir, der mich aber nicht mehr, also beeinträchtigt, quälen sowieso nicht mehr. Mhm. Sondern viele nutzen den auch. Also als Bedürfnisseismograf.
Ne, mache ich auch tatsächlich. Ja. Also wenn ich merke, meine Ohren pfeifen, weiß ich muss den Fuß vom Gas nehmen.
Genau.
Manchmal schickt mir das Leben auch, ich bin zum Beispiel 20 Jahre nicht geblitzt worden.
Okay.
Und in den letzten sieben Monaten bestimmt 6 Mal. Mhm. Immer nur so 5, 6 drüber, also überhaupt nichts Dramatisches. Mhm. Aber dann weiß ich, da ist eine Botschaft.
Das stimmt.
Und beim Tinnitus ist es genauso. Genau. Wenn meine Ohren pfeifen, weiß ich, ich muss den Fuß vom Gas nehmen. Oder ich hatte in den letzten Wochen, hatte ich unten links im Augenlid Zucken, was auch ganz klar autonomes Nervensystem ist. Okay, mehr Magnesium, Fuß vom Gas. Mhm. Weniger Handy, weniger Bildschirmzeit.
Ganz wichtig. Ganz wichtig.
Also du hast ja auch viele Fälle aus deiner Praxis in dem Buch geschildert. Mhm. Und eine Geschichte vielleicht noch so gegen Ende, die ich ganz eindrucksvoll fand, weil ich glaube, das ist auch ein Mechanismus und eine Dynamik, derer wir uns nicht so ganz bewusst sind, beziehungsweise wir sind uns der Auswirkungen nicht bewusst. Da hast du von einer Klientin geschrieben, so dieses, gerade für Solo-Selbstständige oder auch Freiberufler, dieses abends nochmal schnell irgendwie, also da läuft der Fernseher, ich habe das Handy rechts in der Hand und auf meinen Oberschenkeln sitzt mein Laptop und ich guck doch nochmal kurz in die Mails rein. Was das macht mit uns.
Also das treibt uns ja wieder an. Also es geht nicht, eigentlich früher war ja immer so, man hat im Büro oder sonst wo gearbeitet. Der Heimweg war so die Schleuse, nenne ich das immer. Und zu Hause konnte man dann in die Freizeit kommen.
Voll gut, ja. Mhm.
Und das geht ja nicht mehr, weil ganz viele im Homeoffice arbeiten, was auch tolle Vorteile natürlich hat. Ne? Aber auch da ist die Grenze von uns selbst gefordert. Und ich gebe vielen Klienten auch die Anregung, einen digitalen Detox zu machen, also auch im Urlaub. Mhm. Also wirklich ein Berufshandy zu haben, Privathandy zu haben oder das da wegzuschließen oder erst gar nicht mitzunehmen. Und das ist auch erforscht. Also dass Menschen, die raus sind aus, sag ich mal, dem Netz, sehr, sehr schnell in einen beruhigteren, also vom Nervensystem her beruhigteren Zustand kommen.
Ja, wir müssen raus aus dieser, aber das ist eben, wie du sagst, es ist ein Entzug,
ja,
rauszukommen aus dieser Cortisol-Dopamin-Achterbahn.
Ganz genau. Und es ist auch unwahrscheinlich wichtig, das zu erfragen. Also nicht nur die Aufgabe zu geben. Und das also ich hole immer Einverständnis. Ist das okay, wenn Sie das mal ausprobieren? Wir wollen mal experimentieren. Und dann aber auch einzuholen, wie war es denn, das mal zu lassen? Und dann kommen viele Menschen in ein Gefühl der Leere. Ja, haben am liebsten so, mit was fülle ich das denn jetzt wieder? Aber das ist ein unwahrscheinlich wichtiger Punkt. Mich nicht mit irgendwas zuzuschallen, zuzuballern, ja, sondern wirklich, wirklich mal bei mir anzukommen.
Ja, weil ab da wird es ja interessant, ne? In der Leere.
Ja.
The Void.
Genau.
Liebe Annette, du gibst einen Erste-Hilfe-Koffer bei Tinnitus mit in deinem Buch. Was gehört denn da? Du musst nicht jetzt den ganzen Koffer erzählen, ja, wir möchten ja auch die Menschen einladen, das Buch zu lesen. aber was gehört denn unbedingt rein?
Also, Erste-Hilfe-Koffer. Jetzt will ich nochmal überlegen, was ich da überhaupt alles gegeben habe. Du meinst jetzt nicht die Tinnitus-Fallschirme?
Die sind auch schön, über die können wir auch reden.
Können wir auch reden. Also, weil die sind sehr praktisch. Ich denke, die können gut was helfen. Also das erste Tinnitus-Fallschirm ist quasi Waldbaden, was ich selber auch absolut liebe. Also weil der Wald quasi lebt, der hat eine beruhigende Wirkung. Man kann sich auch anlehnen an den Baum und die sind sehr sozial. Die sind ja verflochten unter der Erde miteinander. Und da muss ich einfach gar nichts tun erstmal. Ja, und oft wird beschrieben, dass dann die Aufmerksamkeit doch wieder bei den Ohrgeräuschen landet. Aber ich entscheide, ich gehe wieder weg auf die anderen Sinne. Und das ist auch ein Fallschirm, wirklich baden, riechen, den Kaffee merken. Ne? Also ich gehe viel, viel mehr auf alle anderen Sinne und gebe dem Ohr Ruhe.
Mhm.
Ne? Und das, was wir gerade hatten, halt auch den digitalen Detox, den auszuprobieren. Also im Buch steht unwahrscheinlich viel, ehrlich gesagt fällt mir jetzt gar nicht mehr. Ich mache das immer so, wer sitzt da, was ist das Thema und dann springt das automatisch raus aus mir.
Ist ja auch genau richtig, weil es gibt kein One Size Fits All und jeder ist bei mir, bei meinen Klienten genauso. Also ich arbeite wie du, ich habe auch nicht, wenn jemand zu mir neu kommt und sagt, wie gehen wir denn jetzt voran und wie lange dauert es, dann lache ich und sage, keine Ahnung.
Ja, genau, es fließt, es ist ein Prozess. Ne?
Genau.
Oder ich hole auch, also ressourcenorientiert ist ja auch bei mir ganz wichtig, dass ich davon ausgehe, es ist ja alles schon da und der Mensch muss nur wieder dahin kommen. Also der hat ja schon so viel bewältigt im Leben an Krisen. Und wenn ich aus dem Tunnelblick raus bin, fällt den Betroffenen auch wieder ein. Ah ja, das hat mir mal total geholfen.
Mhm.
Ja, es gibt, ja genau, das weiß ich auch wieder. Ich habe eine Übung im Buch, sich genau diese Krisen nochmal zu vergegenwärtigen und ihnen zuzulächeln und sagen, das habe ich alles schon geschafft. Und was habe ich daraus gewonnen? Also wo hat mein Leben da eine wunderbare Wende genommen? Wo habe ich meinen Traummann kennengelernt, nur weil ich durch diese Krise durch musste? Ja, und dann sich vorzustellen, auch der Tinnitus ist schon bewältigt und es soll für jede Krise ein Symbol dahingelegt werden, ein Kleidungsstück meinetwegen. Und ich lege einen Schal dahin und der Tinnitus ist schon bewältigt und wow, wie geht's mir jetzt?
Mhm. Na? Und welche meiner Fähigkeiten haben mir dabei geholfen?
Genau. Und loslassen ist nicht eine einfache Sache, aber es hilft uns im Leben wahnsinnig oft. Ich lasse es geschehen, ich lasse es los. Und ich selber glaube auch tatsächlich dran, dass uns geholfen wird.
Das glaube ich auch.
Dass nicht nur wir kleinen Menschlein alles machen müssen, sondern dass sich vieles fügt. Also es ist kein Zufall, sondern es fällt mir zu. Das ist so ein Credo von mir auch.
So schön.
Ja.
Was für ein großartiges Gespräch, liebe Annette. Vielleicht habt ihr was ganz anderes erwartet bei dieser Folge und habt gedacht, ja, jetzt kommt jemand und sagt, also ihr macht 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann seid ihr endlich los, den bösen Tinnitus. Aber das wäre dann auch nicht dieser Podcast hier, weil wie du glaube auch ich an Ganzheitlichkeit, es ist meine persönliche Erfahrung, das ist alles, was ich hier teilen kann. Und ich bin genauso Work in Progress wie jeder andere Mensch auch, der diesen Podcast hört, wie du, wie wir alle. Wir sitzen da einfach alle im selben Boot.
Ja.
Und ich freue mich, wenn ich mit so wunderbaren Menschen wie dir mich austauschen kann auf so einer Ebene, den Ritterschlag, den möchte ich zum Schluss gerne noch erwähnen. Das Vorwort hat nämlich geschrieben Dr. Eberhard Biesinger, das ist der Präsident der European Federation of Tinnitus Associations. Mhm. Wahnsinn, was es für Organisationen gibt. Also sprich, die arbeiten europaweit.
Genau.
Ist ja auch also für dich ja auch sicherlich eine unheimlich schöne Wertschätzung gewesen.
Ja, und es hat auch so eine Ressource von mir, mutig zu sein.
Ja.
Ja, also wenn man so sein erstes Buch schreibt, weiß man ja überhaupt noch nicht, wie gut wird es gut, wen interessiert es. Und ich habe Dr. Biesinger mal auf einer Tagung, vor unwahrscheinlich vielen Jahren war er Dozent auf einer Tagung und der ist mir dann wieder eingefallen, weil ich ihn wahnsinnig sympathisch finde und er auch hochkompetent ist.
Mhm.
Und ich habe ihm mein Kraut- und Rüben-Manuskript geschickt und habe mich schon gleich mal entschuldigt, dass es noch nicht rechtschreibkorrigiert und nichts ist. Und habe schon da von ihm die Botschaft gekriegt, schick alles. Ich will das lesen. Ja? Und wir arbeiten auch mittlerweile zusammen.
Also wunderbar.
Dass er den HNO-ärztlichen Bereich quasi übernimmt, wenn ich einen Klient habe, den ich zu ihm schicken möchte.
Mhm.
Ich arbeite ja mit mehreren HNO-Ärzten, aber ja, und es zeigt mir auch, wie wunderbare Menschen es einfach in der Welt gibt,
ja,
die an einem glauben, die sofort an einem glauben.
Ja,
ne?
Ganz schön.
Und auch die Notwendigkeit sehen.
Mhm. Welche Botschaft hast du zum Schluss für alle Betroffenen?
Ui, das ist eine ganz praktische. Also bitte raus aus dem Internet. Ja, und aus beunruhigenden Foren. Und es ist oft so, dass Menschen schon in 1 bis 3 Stunden fachkompetent der Beratung oder auch in der Selbsthilfegruppe, ne, was ganz anderes mitbekommen, als im Internet zu lesen, was sehr, sehr viel Quatsch enthält. Oder auch Foren, wo leider, muss ich sagen, die Leute fast einen Wettbewerb treiben, wem es schlechter geht.
Mhm.
Und von denen sogar manche bei mir waren. Und dann bitte ich die immer, nehmen Sie doch das wieder raus da aus dem Internet. Das ist, ja, also, ne, also wir geben so viel Geld für so vieles aus und sich da einfach mal für die eigene Gesundheit was zu leisten.
Mhm, richtig schön. Mhm. Liebe Annette, ich danke dir so sehr für deinen Besuch. Alle Links zu dir gibt's in den Shownotes und natürlich auch den Weg direkt zu deinem Buch Tinnitus loslassen. Ich bin wieder da am nächsten Freitag und jetzt zum Zeitpunkt der Aufzeichnung weiß ich noch nicht, wer kommt. Deswegen lasst euch überraschen. Aber bleibt auf jeden Fall wie immer gesund und zuversichtlich und stets neugierig, denn wie wir in der letzten Stunde erfahren haben, es gibt immer was zu entdecken, vor allem in uns. Annette Nowak, danke, dass du da warst.
Vielen, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.